Der Geist und die Natur des Geistes. Die immer noch revolutionäre Einsicht des Buddhismus lautet: Leben und Tod sind im Geist und nirgendwo sonst. Der Geist ist die universale Basis aller Erfahrung, der Schöpfer von Glück und Unglück, der Schöpfer auch dessen, was wir Leben und Tod nennen. Es gibt verschiedene Aspekte des Geistes. Die beiden wichtigsten möchte ich hier vorstellen. Der erste ist der gewöhnliche Geist, im tibetischen Sem genannt. Ein Meister definierte diese Ebene folgendermaßen: Das, was unterscheidendes Gewahrsein besitzt, was Dualität erlebt, etwas Äußeres ergreift oder abweist, ist der Geist. Er ist das, was sich mit etwas anderem verbindet, mit etwas, das als getrennt vom Wahrnehmenden erfahren wird. Sem ist der diskursive, dualistische, denkende Geist, der nur in Verbindung mit projizierten und falsch wahrgenommenen äußeren Bezugspunkten funktionieren kann. Sem ist also der Geist, der denkt, plant, begehrt, manipuliert, der im Zorn auflodert, der Wogen von negativen Gedanken und Emotionen erschafft, in ihnen schwelgt und fortwährend seine eigene Existenz beweisen, sichern und bewerten muss, indem er Erfahrungen fragmentiert, konzeptualisiert und verfestigt. Der gewöhnliche Geist ist die unbeständige und widerstandslose Beute äußerer Einflüsse, gewohnheitsmäßiger Tendenzen und Konditionierungen. Die Meister vergleichen Sem mit einer Kerzenflamme in einem offenen Durchgang, allen Winden der Umstände hilflos ausgeliefert. Aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet ist Sem flackernd, instabil, greifend und ständig mit Nebensächlichkeiten und Interpretationen beschäftigt. Seine Energie wird verzehrt durch das Projizieren nach außen. Mir kommt er manchmal vor wie eine mexikanische Springbohne oder wie ein Affe, der ruhelos von Ast zu Ast hüpft. Von einer anderen Warte aus gesehen, besitzt der gewöhnliche Geist allerdings eine unechte, dumpfe Stabilität, eine selbstgefällige und sich selbst schützende Trägheit, die bleierne Ruhe eingefahrener Gewohnheiten. Sem ist so durchtrieben wie ein verlogener Politiker, skeptisch, misstrauisch, meisterhaft in Betrügerei und Arglist. Genial, wie Jamyang Khyentse schrieb, im Spiel der Täuschung. In der Erfahrung dieses chaotischen, verwirrten, undisziplinierten und sich ständig wiederholenden Sem, dem gewöhnlichen Geist, durchleben wir wieder und wieder Wandel und Tod. Es gibt aber auch die wahre Natur des Geistes, seine innerste Essenz, die von Wandel und Tod ganz und gar unberührt bleibt. Zurzeit liegt sie in unserem eigenen gewöhnlichen Geist, in Sem, verborgen, ist verhüllt und verdeckt von der mentalen Geschäftigkeit unserer Gedanken und Emotionen. Aber so wie Wolken von einem starken Wind davongeblasen werden können und die strahlende Sonne und den weit offenen Himmel enthüllen, so kann unter gewissen Umständen eine besondere Inspiration Einblicke in diese Natur des Geistes auslösen. Diese Einblicke sind von unterschiedlicher Tiefe und haben viele Grade, aber jeder erhält unser Verständnis und bringt mehr Sinn und Freiheit. Das ist möglich, weil die Natur des Geistes der Ursprung des Verstehens selbst ist. Auf Tibetisch heißt diese Natur des Geistes Rigpa, ursprüngliches, reines, makelloses Gewahrsein, das gleichzeitig intelligent, erkennend, strahlend und stets wach ist. Man könnte es das Wissen des Wissens selbst nennen. Wir dürfen aber keinesfalls den Fehler machen, anzunehmen, dass die Natur des Geistes sich ausschließlich auf unseren Geist beschränkt. Tatsächlich ist sie die Natur von allem. Es kann nicht oft genug betont werden: Die Natur des eigenen Geistes erkennen bedeutet, die Natur von allem zu erkennen. Heilige und Mystiker aller Zeiten haben ihre Erkenntnisse und Verwirklichung mit verschiedenen Namen geschmückt, ihnen viele Gesichter und Interpretationen verliehen. Aber alle erfahren gleichermaßen die essentielle Natur des Geistes. Christen und Juden nennen sie Gott, Hindus nennen sie das Selbst, Shiva, Brahman und Vishnu, Sufi-Mystiker nennen sie die verborgene Essenz und Buddhisten Buddha-Natur. Im Herzen aller Religionen liegt die Gewissheit, dass es eine grundlegende Wahrheit gibt und dass dieses Leben eine geheiligte Möglichkeit ist, sich zu entwickeln und diese Wahrheit zu erkennen und zu verwirklichen. Wenn man das Wort Buddha hört, denkt man unwillkürlich an den indischen Prinzen Gotama Siddhartha, der im 6. Jahrhundert vor Christus Erleuchtung erlangt hat, und den spirituellen Pfad lehrte, der heute als Buddhismus bekannt ist und dem Millionen Menschen in ganz Asien folgen. Das Wort Buddha hat jedoch eine viel tiefere Bedeutung. Es bezeichnet einen Menschen, jeden Menschen, der vollständig aus der Unwissenheit erwacht ist und sich dem Potenzial seiner Weisheit geöffnet hat. Ein Buddha ist jemand, der Leiden und Frustration endgültig ein Ende gesetzt und dauerhaftes, unsterbliches Glück und Frieden gefunden hat. In unserer skeptischen Zeit mag dieser Zustand für viele fantastisch und wie ein Traum erscheinen oder als etwas, das weit außerhalb unserer Reichweite liegt. Es ist daher wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass Buddha ein Mensch wie du und ich gewesen ist. Er hat niemals Göttlichkeit für sich beansprucht. Er wusste lediglich, dass er die Buddha-Natur, den Samen der Erleuchtung, in sich trug und alle anderen Wesen auch. Buddha-Natur ist das Geburtsrecht eines jeden Lebewesens. Und ich sage immer, unsere Buddha-Natur ist genauso gut wie die Buddha-Natur eines jeden Buddha. Das ist die gute Nachricht, die uns der Buddha mit seiner Erleuchtung in Bodh Gaya hat zukommen lassen und die viele Menschen so inspirierend finden. Seine Botschaft, dass Erleuchtung von jedem erlangt werden kann, enthält immense Hoffnung. Durch Übung können auch wir Erleuchtung erlangen. Wäre das nicht eine Tatsache, dann hätten nicht unzählige Menschen bis zum heutigen Tag erleuchtet werden können. Es heißt, dass der Buddha nach seiner Erleuchtung auch uns die Natur des Geistes zeigen wollte, dass er all das mit uns teilen wollte, was er selbst verwirklicht hatte. In seinem unendlichen Mitgefühl erkannte er aber gleichzeitig auch, wie schwer es uns fallen würde zu verstehen. Denn obwohl wir dieselbe innere Natur besitzen wie der Buddha, haben wir sie doch nicht erkannt, weil sie so verschlossen und eingehüllt ist in unseren individuellen, gewöhnlichen Geist. Stellen Sie sich eine leere Vase vor. Der Raum innen ist der gleiche wie der Raum außen. Nur die zerbrechlichen Wände der Vase trennen den einen vom anderen. Unser Buddha-Geist ist eingeschlossen von den Wänden unseres gewöhnlichen Geistes. Aber wenn wir Erleuchtung erlangen, dann ist es, als ob die Vase zerspringt. Der Raum innen verschmilzt augenblicklich mit dem Raum außen. Sie werden eins. In diesem Moment erkennen wir, sie sind niemals getrennt oder verschieden gewesen, sie waren immer schon dasselbe.